okay. Ich finde, das hat sich ein bisschen angehört wie ein 56K-Modem, das sich einwählt. Nur in Brummtönen. So, nö. Also es brummt halt die ganze Zeit in verschiedenen Frequenzen.
Ja, aber dann so gang.
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Du musst jetzt was sagen.
Kuckuck, ich habe jetzt gedacht, dass du wieder irgendwas Krasses abfeuerst, dass du irgendwas am Start hast rein. Ich habe dir nun wirklich die letzte Woche so geile Sachen geschickt. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas.
Was denn? Was hast du mir geschickt?
Ja, ich habe dir doch hier, letztens habe ich dir doch da, was war denn das? Habe ich dir doch geschickt? Weißt du doch.
Und du weißt es nicht mal mehr.
Nee, ich habe es vergessen, wenn ich ehrlich bin. Aber es war irgendwas Gutes. War es nicht was Gutes rein? Du hast auch gesagt, uiuiui, das können wir irgendwann mal verwenden. Was war es denn? Keine Ahnung.
Du hast mir heute Nacht um 2 Uhr oder so, hast du mir ein Mathe-Video geschickt. Über Caprica's Number.
Oh ja, da habe ich dir auch was drüber geschickt. Das interessiert ja keine Sau. Da ging es jetzt wirklich einfach nur, also das ist irgendwie erstaunlich. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, also worum es da geht. Da geht es einfach darum, dass wenn man eine bestimmte Rechnung durchführt, egal mit welcher vierstelligen Zahl, landet man immer irgendwann bei 6174.
Ja,
immer.
Genau.
Man kann machen, was man will. Also man kann mit jeder Zahl starten. Man endet am Ende immer mit 6174. Aber das ist Zahlenspielerei, keine Ahnung.
Es gibt Randbedingungen. Zwei Ziffern müssen sich unterscheiden. Also 1111 zum Beispiel wird nicht gehen. Aber sonst wird es immer funktionieren. Aber genug der mathematischen Spielereien. Wie geht's dir?
Leute Bock drauf.
Wie war deine Woche?
Mir geht's gut. Mir fällt gerade auf, dass ich den Ventilator noch anhab, den man bestimmt nachher hört, weil dieses teure Mikro, das du mir gekauft hast, ist ja so sensibel. So, Ventilator ist jetzt aus. Dann schwitze ich halt im Büro.
Ja, bitte. So warm. Der Sommer ist zurück, ne?
Der Sommer ist verfickter Sommer ist zurück. Es reicht jetzt auch mal mit dem Sommer. Ich habe genug Feierabend mit Sonne. Keiner will mehr Sonne. Ich will Herbst haben. Ich will, dass mir ins Gesicht weht. Ich will schlecht gelaunte Leute in der KVB sehen. Das will ich jetzt.
Melancholie einatmen.
Ich will Giesbert zu Kniphausen Melancholie hören, dabei in der Bahn weinen. So sieht's nämlich aus. Das ist mein Ding.
In der Bahn weinen kannst du auch so. Das tue ich eigentlich immer, wenn ich Bahn fahre.
Ich fahre ja wirklich seit einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ich die Story erzählt habe, dass ich einmal Bahn gefahren bin vor ungefähr einem halben Jahr. Das ist jetzt nicht so ein reich und lose Ding. Ich muss einfach nicht, weil ich in der Innenstadt von Köln wohne und ich hasse Bahnen. Ich nehme dann wirklich lieber einen Uber.
Du hast es letztes Mal erzählt, ja. Ich versuche eigentlich auch immer Bahn zu fahren und als meine Liebste in Österreich gewohnt hat, bin ich auch super viel Bahn gefahren. Es ist einfach seltenst ein schönes Erlebnis gewesen. Es war meistens scheiße.
Es ist wirklich scheiße. Also die Bedingungen sind einfach scheiße. Die Leute sind scheiße. Der Umgang der Leute miteinander ist scheiße. Bahnfahren ist aus irgendeinem nicht direkt nachvollziehbaren Grund einfach immer scheiße.
Und es könnte so schön sein.
Ich meine jetzt die klassische fährt irgendwo rumbahn. Straßenbahn. Ah. Ja, Straßenbahn. Ich war in der Straßenbahn und neben mir ein Typ brüllte wie ein Irrer in sein Telefon rein. Dann ging eine Oma hin. Hat ihm gesagt,
das hast du letztens schon erzählt.
Und dann hat er die gehauen und dann musste ihn festhalten und so.
Wahnsinn.
Und da habe ich habe wirklich gedacht, aber für mein 2,80 Euro Ticket in der KVB, das ist noch mit drin. Ich brauche das aber nicht. Ich brauche diese Leute nicht. Ich will das auch nicht.
Ich glaub, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich glaube, das liegt nicht an der KVB oder an Straßenbahnfahren. Das liegt an Köln. Das ist einfach Köln.
Ja, es ist halt, was heißt, es ist einfach Köln? Also du meinst, weil die Kölner irgendwie, weil der Kölner Umgang miteinander assiger ist oder was meinst du?
Nee, Großstadt. Also sobald du in einer wirklichen Großstadt bist, also ist im Ruhrgebiet ja nicht anders, hast du, oder in Berlin oder so, hast du einen gewissen Prozentsatz Assis. Und diese Assis triffst du halt häufiger beim Bahnfahren. Das ist einfach so. Ist egal in welcher Stadt, ist es immer so.
Also zum Beispiel, letztens war ich spazieren im Park bei mir um die Ecke. Und da gibt's so eine Treppe, die in so einen Bereich geht, der mal verglast war, der jetzt mit Kisten zugestellt, nicht Kisten mit so Spanplatten zugestellt ist. Ich habe mich immer gefragt, was ist denn da?
Verrammelt,
also, was war da überhaupt? Verrammelt, es ist ein schönes Wort,
ein
es ist verrammelt, eine verrammelte Ecke, genau. Und habe ich gedacht, ich guck mal, was ist denn da? Und gehe diese Treppe runter und in der vierten Stufe, die ich runtergehe, sehe ich schon, dass um die Ecke sich gerade jemand eine Spritze setzt.
Ja,
ich
wollte gerade sagen. Also,
deswegen ist das verrammelt. Okay, verstanden.
Bitte, wie wenige Rollenspiele hast du gespielt? Du weißt, wenn irgendwo eine dunkle Ecke ist, passiert dort irgendetwas Unangenehmes.
Ja, aber wirklich, es war wie in so einem Klischee, dass genau in dem Moment jetzt gerade einer sagt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, mir mal einen Schuss zu setzen. Ich akzeptiere das, das gehört zum Leben dazu. Manche Leute sind nun mal drogenabhängig, besonders in Großstädten.
Ich weiß gar nicht,
wie aber das... Aber dass ich das in dieser Penetranz direkt vor meiner Haustür in so einem kleinen Park, in dem man mit seinem Hund spazieren geht und in dem eine Grundschule und Kindertagesstätte angeschlossen sind... Fand ich schon schwierig.
Gibt's in Köln Konsumräume oder sowas? Weil so konservative, also konservative
H&M meinst du, oder?
Nee, nein. Konservative Politik glaubt ja immer gerne, wenn etwas verboten wird, wird es nicht gemacht. Und das ist halt.
Dann wird es nicht. Es ist ja verboten.
Ja, genau. Das ist halt dumm.
Schauen Sie, meine Damen und Herren.
Gerade im Bereich der Drogenpolitik auch der komplett falsche Ansatz, weil irgendwie, wenn man sich die letzten 30, 40 Jahre anguckt, ist diese Verbotspolitik in der Drogenszene einfach gescheitert.
Reini, jetzt hör doch auf. Wenn ich jetzt ein höchst drogenabhängiger Junkie bin, der auf Heroin oder Crack ist und mir dann, ich weiß nicht, Hubert Aiwanger sagt, ich soll das nicht mehr machen, dann lasse ich das doch auch sein. Ich habe doch vorher da auch, ich habe nie drüber nachgedacht, dass das schlecht ist in meinem Körperscheid. Aber wenn der Gesetzgeber dann sagt, Mensch, ihr macht das jetzt nicht, ist hier verboten, dann halte ich mich doch auch da dran. Das, also jetzt kommt.
Ich sag, das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Also es gibt dann immer Orte, wo sich das anhäuft. Ne? Also wo diese Szene sich dann aufhält, wenn man nicht versucht, die irgendwie also der Szene Möglichkeiten zu geben. Frankfurt Hauptbahnhof. Warst du mal am Frankfurt Hauptbahnhof?
Ja, ist doch schön. Ist doch schön.
Ich sag mal so, wenn da eine Marathonstrecke langlaufen würde, müsste am Ende niemand einen Dopingtest machen, weil alle sind in irgendeine Spritze getreten. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, das, der Frankfurter Hauptbahnhof ist schon, der ist schon eine Ansage, das muss man schon sagen. Der ist schon,
ist schon hart. Aber also ich finde, also das, du hast sowas halt im Stadtbild, wenn man versucht, die Leute irgendwo anders wegzudrängen. Ne? Die Leute verschwinden ja nicht, sondern die ziehen einfach nur um. Das ist in Essen auch passiert. In Essen am Hauptbahnhof gab es am Hauptbahnhof die Platte, wo halt Leute, also wo Drogenabhängige, Alkoholiker und so weiter.
Bahnhof ist es immer, ne? Also ja. Ist das geschichtlich irgendwie, ja, aber was ist, also weil der Transit dort einfacher ist?
Ich glaube, weil du leicht hin und weg kommst und weil du eine gewisse Infrastruktur dort hast. Ne? Du hast eine Menge Leute, die da vorbeikommen. Das heißt, Schnorren geht schon mal ganz gut, wenn du halt.
Wobei das am Kölner Hauptbahnhof wirklich geradezu abstruse Züge angenommen hat.
In Düsseldorf fand ich es viel schlimmer. Also
an die Frequenz, mit der, ich gebe ja den meisten was, aber nicht allen und auch nicht immer. Es geht halt einfach nicht immer. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der Leuten auch im Bewusstsein, dass sie sich davon Drogen kaufen, trotzdem Geld gibt.
Ja, so, ist ja deren Sache, was die mit dem Geld machen, was man ihnen gibt.
Ich habe jetzt nichts, ja, ich habe auch keinen Bock, irgendjemanden zu belehren über seinen Lifestyle. Das ist dann einfach affig. Ja, dann gehst du aber zu Kamps und dann kaufst du dir da aber ein Käsebrötchen. Heute mal kein Crack, Jonas. Ja,
der kauft sich davon bestimmt nur Alkohol, ne?
Wenn natürlich kauft er sich davon. Ja, ist doch vollkommen okay.
Wenn das ist, was er gerade braucht, dann ist das doch okay. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob es gut ist, Leute in dieser Hinsicht zu befähigen, dass sie ihrer Sucht weiter frönen können. Aber wenn ihr da ein unglaublich schlechtes Gewissen habt, dann drückt den Leuten halt einen Fünfer in der Hand und eine Tüte von Kamps mit einem Brötchen drin. Ne?
Und die Tüte von Kamps verkaufen die dann 3 Minuten später weiter für Crack. Nein. So sieht es nämlich aus. Ja. Nein. Ich weiß, dass jetzt viele schreiben werden, ja Leute, aber ich kaufe immer den lieben Pennern von der Ecke, kaufe ich was. Und das ist auch okay. Habe ich auch schon gemacht, ist auch völlig okay. Die einzigen Leute, denen ich tendenziell kein Geld gebe, ist so diese, nennen wir es mal aus dem osteuropäischen Raum stammenden, organisierten Bettlerbanden. Das mache ich nicht.
Ja, die gibt's in Köln halt auch, ne? Oder so.
Die gibt's en masse in Köln und das ist nicht, dass die nicht auch leiden würden und dass das nicht arme Schweine wären, die da auf der Straße. Also diese Erzählung von, die steigen abends in ihren Mercedes. Ja, die steigen in einen Mercedes, aber nicht in ihren Mercedes. Das kann hier sein. Das ist nämlich das Problem.
Ja.
Die sind halt in der organisierten Kriminalität. Das heißt, die sind so arme Schweine, also die sind wirklich ganz, ganz unten, dass die irgendeine Art, in Anführungszeichen, Zuhälter haben, der da hingeht und denen, wenn die nicht genug Kohle abliefern, auf die Schnauze haut, wenn der Abend vorbei ist.
So Leibeigene, ne? Also moderne Sklaverei.
Genau, moderne Sklaverei, das ist es im weitesten Sinne. Und das ist ganz fürchterlich. Ich könnte ja jetzt sagen, gut, am Ende der Verwendungszweck, wem das jetzt nützt, ist ja egal. Aber da fühle ich mich wirklich unwohl und da gebe ich dann auch nichts.
Ich finde auch sowas ist eine sehr persönliche Entscheidung. Ne? Wenn Leute irgendwie sagen, weiß ich nicht, ich bin selber knapp bei Kasse, ich kann mir das nicht leisten oder so, irgendwie Leuten noch was in den Hut zu werfen oder Ich möchte das einfach generell nicht, weil ich der Meinung bin, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist oder so. Ist das auch vollkommen okay?
Aber ein bisschen kaltherzig ist es schon.
Ja, also, aber ist halt eine persönliche Entscheidung oder eine persönliche Ansichtssache. Meine Eltern haben mich auch so erzogen. Ich schmeiß auch, ich habe eigentlich immer Kleingeld in der Tasche, wenn ich unterwegs bin, und schmeiß immer irgendwelchen Musikern oder sonst wem oder auch Bettlern was in den Hut oder in den Becher. Mach ich einfach aus Prinzip, immer. Also ich habe zu Hause auch immer ein Glas mit Kleingeld. Also wenn ich irgendwo Kleingeld zurückbekomme im Laden, wenn ich es nicht irgendwo jemandem in den Hut geworfen habe, landet das zu Hause in einem großen Glas. Und gelegentlich, wenn ich habe gleich einen Termin irgendwo in der Innenstadt oder so, dann greife ich da auf dem Weg nach draußen einmal rein, pack eine Handvoll Kleingeld ein und schmeiß das halt einem Bettler irgendwo in den Hut, wenn ich am Hauptbahnhof vorbeikomme. Weil ich Kleingeld einfach nicht benutze. Das klingt sehr dekadent, ist aber nicht so gemeint. Ich hasse Kleingeld. Also Bargeld.
Warum? Wegen der bakteriellen Infektion?
Nein,
oder?
Ach Quatsch, nein. Ich hasse Kleingeld wegen dem Wert-zu-Rumschlepp-Verhältnis, wenn man es so nennen möchte.
Deswegen bin ich nur mit afrikanischen Blutdiamanten unterwegs. Sie wiegen nichts und sie sind ein Menschenleben wert. Das Gewehr zu Rumschleppfeld.
Nee, also das sammelt sich halt so, das sammelt sich irgendwann in der Hosentasche an. Ne? Dann hast du wirklich so eine komplette Hosentasche voll mit Kleingeld. Und nimmst das raus, zählst es einmal ab und dann sind es 5,80 Euro oder so. Und du denkst so, was eine Scheiße. Nicht, dass Kleingeld nichts wert ist. Ich habe auch ich habe als Kind früher immer bei meinen Eltern, wir hatten so eine, ich glaube, die hatten auch ganz viele Leute.
Ich liebe dich einfach. Wert zu Rumschleppverhältnis. Und deswegen habe ich hier das Zahngold meiner Großeltern dabei.
Kennst du diese alten Asbach-Uraltflaschen?
Ja.
Diese riesigen, klar. Die hatte, glaube ich, auch im Ruhrgebiet, jede dritte Familie hatte so eine, um da drin Kleingeld zu sammeln.
Ja, das gab's, ja.
Ja, das haben wir auch, und die wurde dann irgendwann, wenn sie voll war, wurde sie halt ausgekippt, dann wurde alles schön gezählt, gerollt, weil so Zählautomaten bei der Bank oder so gab es noch nicht, da hat man die noch gerollt und in so Papierdinger eingepackt und dann irgendwann zur Bank gebracht und dann wurde davon irgendwie, was weiß ich, ein neues Fahrrad gekauft oder so. Alle 5 Jahre oder alle
auch.
10 Jahre.
Also ja, genau. Das haben wir auch gehabt. So eine obwohl das auch eigentlich immer enttäuschend war. Mein Vater hatte auch so eine riesige Flasche, also so eine Art Gallonenflasche mit Kleingeld. Mhm. Und als Kind habe ich immer gedacht, davon bezahlen wir eines Tages das Haus ab.
Ja.
So in der Richtung. Also wirklich so eine absurde, so ein Mary Poppins Denken. Wenn du 2 Cent anlegst, mein Junge, dann sind sie eines Tages Millionen wert.
Ja.
Es gibt ja bei Mary Poppins diese absurde Szene. Und ich weiß nur, dass wir dann viele Jahre später zur Bank gingen und dann kam so 360 Mark. Und wir alle so, dafür jahrelang dieses bepisste Glas da rumstehen gehabt. Immer alles reingeworfen. 360 Mark, davon kann man doch auf keinen Fall das Haus abbezahlen. Das geht doch nicht.
Ich habe mich darüber gefreut immer. Also für mich, also als Kind waren 360 Mark halt unglaublich viel Geld. Aber natürlich hat es nicht diese Erwartung erfüllt mit, wir zahlen damit das Haus ab. Keine Frage.
Ja, gut, aber als Kind ich war ein Kind, ne? Du hast ja eine andere Relation dazu.
Ja, genau. Und 360 Mark war unglaublich viel Geld, also irgendwie sowas in der Größenordnung.
Ja, klar, aber ich dachte halt, da wären Millionen drin.
Ja, klar.
Meine Oma hat mir ich hatte ja eine liebe und eine etwas schwierige Oma, vorsichtig formuliert. Die schwierige Oma hat mir mal ein Glas mit Halbedelsteinen geschenkt, als ich ein Kind war. Und ich habe wirklich gedacht, da sind halt wertloses Zeug drin, aber sicherlich auch ein paar Millionen wert.
Ja,
also
so ein Diamant oder so, ne?
Wofür
man später ein Auto kaufen kann.
Genau, sowas in der Art. Und das war es ja dann nicht. Es war komplett wertloser Tinnef. Aber trotzdem habe ich die bis zum heutigen Tag.
Ja, genau, da hängt man dann so emotional dran. Ne? Ich meine, deine Oma hätte dir auch ihr Zahngold vermachen können.
Ja, und das Zahngold von anderen Leuten.
Ja, das meinte ich mit ihrem Zahngold. Das heißt nicht, dass es in ihrem Mund war.
Du blödes Arschloch. Du Arschloch. Nein. Sowas doch nicht über meine, naja gut, bei der könnte das schon ein bisschen so, naja, wir wissen es nicht genau. Es ist hier, meine Oma hat gesagt, es ist hier passiert im Krieg. Das ist auch ein schöner Satz.
Oh Gott. Oh.
Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber wirklich das Beste. Meine Eltern haben in der Bemühung, also meine Oma hatte, glaube ich, 5 oder 6 Geschwister. Davon sind einige gestorben oder verschwunden und eine Oma lebte noch. Und diese, also ich hatte eine wahnsinnig nette Oma und eine wahnsinnig schwierige Oma. Ich spreche gerade von der schwierigen Oma. Und dann hat mein Vater, als meine Oma schon über 80 war, sich Mühe gegeben, diese eine lebende Schwester noch irgendwo aufzutun. Die lebte irgendwo in Brandenburg. Und die haben sie dann wirklich gefunden. Und das war das komplette Zerrbild meiner echten Oma. Also meine Oma war super hager, dünn, hatte auch so ein hartes Gesicht. Und diese andere Oma war halt dick und gemütlich und fröhlich und lachte und wollte erstmal ein Schnäpschen mit allen trinken und lustig. Ja, total nette Oma. Und dann sitzen wir da, wirklich wie in so einer Kai Pflaume, die Liebe, nur die Liebe zählt Situation. Ganz unangenehm und mein Vater, meine Mutter, alle aufgeregt, ne? Ich glaube Marlies oder so, Marlies ist jetzt hier und jetzt gleich geht's los und Oma wird heulen vor Freude. Und dann sitzen wir alle im Wohnzimmer mit Oma Marlies, die extra 600 Kilometer mit ihrem Ehemann angereist war. Meine Oma kommt rein, sieht Oma Marlies, guckt uns an, mein Vater, das ist deine lange verlorene Schwester. Und meine Oma guckt und sagt, weiß man nicht, ob die das ist. Im Krieg ist viel passiert. Ich kenne diese Frau nicht. Oh, war das romantisch. Deswegen bin ich auch sehr vorsichtig, wenn ich so Wiederfindformate sehe. Weißt du, so es war überhaupt nicht schön. Es war gar nicht, es gab kein Heulen. Und ach, was ist alles passiert?
Also
Vermisst mit Julia Leischik gab es lange Zeit, wo dann Julia Leischik aufgekratzt durch irgendein Dorf in Arkansas lief und sagte, kennen Sie diesen Mann? Der hat 1912 mal für 6 Minuten hier gewohnt. Ist jetzt übertrieben, aber es waren wirklich immer so absurde Situationen, wo sie irgendeine Fickstraße runterläuft und dann irgendwann stellt sie fest, wahrhaftig, alle kennen ihn noch. Hier, er hat hier gelebt, in diesem Haus hat er 1953 mal einen Kaffee getrunken und diese Frau, die 700 Jahre alt ist, die erinnert sich an ihn. Das ist natürlich alles, also ich will dem Fernsehen nichts, aber ich arbeite lang genug beim Fernsehen, um zu wissen, das ist gefakte Scheiße. Ja, auf gar keinen Fall erinnert sich irgendjemand da an den.
Das wollte ich gerade sagen.
Die sind einfach
ich
zu irgendeinem Register gegangen, haben den gefunden, fertig. Das war's.
Ich glaube bei solchen Formaten gar nichts. Also ich bin nicht so viel beim Fernsehen wie du, aber ich war auch 2-3 Mal dran an Produktionen beteiligt und so und ich glaube gar nichts. Null.
Gar nichts. Alles.
Ja. So ein Wiederfindformat könnten sie mal in Argentinien machen.
Ja, also ich suche meinen Onkel.
Entfernten Verwandten,
der war Arzt in den 40er Jahren. Der soll ertrunken sein, ich weiß aber nicht. Und dann so, was, hier ist dein Onkel, Josef Mengele. Ja. Josef, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich bin ja Atheist, wie du auch, Rainier. Und ich glaube, dass wenn es einen Gott gäbe, dann wäre Josef Mengele nicht lustig planschend im Amazonas ertrunken mit 75. Ich glaube, es gibt kaum einen besseren Beweis dafür, als dass der schlimmste KZ-Arzt, der widerlichste Mensch, der so ziemlich hier gelebt hat, also der wirklich der Top Ten ist, den man in siedendem Öl brennen sollte, bis er dann irgendwann elendig verreckt, dass der lustig planschend mit seiner jungen Geliebten im Amazonas mit 75 ertrunken ist, ist der Beweis dafür, es gibt keinen Gott.
War dem so? Ist der echt, der wurde nie gefasst oder nie?
Er wurde nie gefasst und man weiß, dass er offensichtlich beim Planschen im Amazonas einen Herzinfarkt hatte und ertrunken ist. Im mittleren 70-jährigen Bereich und dass er dort glücklich und zufrieden mit einer argentinisch deutlich jüngeren Frau zusammengelebt hat.
Das ist bitter.
Ich hoffe, für dieses Stück Scheiße gibt's eine Hölle. Warte mal ganz kurz, ich muss mir meinen Kaffee zur Hand nehmen.
Du musst dir deinen
Sekunde.
Dir wurde ein Kaffee gebracht.
Dankeschön.
Was für ein Leben. Was für ein Leben. Nochmal kurz zurück zu diesem Kleingeldthema, ne? Die Art, wie ich damit umgehe, funktioniert für mich sehr gut, ne? Also ich habe so eine gewisse Menge an Kleingeld zu Hause, die ich auch immer wieder loswerde. Das hat sich geändert, als wir mit Methodisch Inkorrekt, als wir unterwegs waren, bei unseren Live-Terminen mal ein paar T-Shirts und so mit hatten und dann quasi eine Kasse hatten, die wir für die Firma geführt haben. Ich hatte plötzlich irgendwie 2.500 Euro auf dem Tisch liegen, von den ersten 15 Auftritten oder so, in Kleingeld. Und dann fragst du dich, was tust du damit? Also jetzt nicht im Sinne
spielsüchtig
von
spielsüchtig werden.
Nee, nicht im Sinne von Steuerhinterziehung, sondern wie bekommst du das möglichst kostenschonend auf ein Bankkonto? Weil ich glaube, also ich kenne mittlerweile keine Bank mehr, wo ich das kostenfrei abgeben kann.
Ist vorbei, ne? Gibt's nicht mehr so.
Ich glaube nicht. Also ich habe keine gefunden. Zumindest, also Geschäftsbank schon mal gar nicht, weil die machen, ich glaube, die machen einen Großteil, ich glaube, Geschäftsbanken funktionieren nur noch, weil die Bargeld teuer verkaufen und für nichts annehmen. Wahrscheinlich, wenn du da so einen Sack Geld vorbeibringst, gucken die nur und sagen, pa. Also wahrscheinlich darfst du denen noch 1.000 Euro geben, wenn du 1.000 Euro in Kleingeld abgibst.
Oh, das ist aber, ja, was für eine nette Perspektive, nicht?
Ja, also ich bin ja groß, also meinetwegen könnte man
aber diese Automaten, wo man das reinkippt, da wird keine kleine Gebühr erhoben und gut ist?
Doch, aber so klein ist die Gebühr nicht. Also bei den Banken, wo ich Konten habe, und da sind wir bei dem Nachteil, wenn man nur noch bei Banken Konten hat, die keine Filialen mehr haben.
Ach ja, du meinst die Sparkasse.
Die Sparkasse hat ja noch Filialen.
Ja, aber wo? Verfickte Scheiße. Das ist ja der Witz. Nee. Die haben das in einem Maße eingedampft. Ich war letztens in der Hauptsparkasse in Köln-Rudolfplatz. Alter, das ist wirklich ein Witz geworden mittlerweile. Du hast überhaupt, also nichts mehr. Ist einfach nichts mehr.
Nee, brauchst du auch nicht. Also mal ganz ehrlich, wofür brauchst du eine fucking Filiale?
Zum Beispiel dafür, dass wenn dein Online-Banking nicht richtig zugeordnet wurde, musst du persönlich vorstellig werden.
Aha.
Die Öffnungszeiten von dem Ding sind aber beschissen. Und es ist halt von den meisten, also es gibt kaum noch eine Sparkassenfiliale, die gute alte Sparkassenfiliale, wo man runter ist und zum Beispiel wie du seine Blutdiamanten unten im Safe abgeholt hat.
Gibt es doch noch. Also ich hätte jetzt gesagt, in Köln hast du noch etliche Sparkassen und so.
Nee. Es gibt Ebertplatz, es gibt Rudolfplatz, also es gibt wirklich, sagen wir mal, im Abstand von 5 Kilometern gibt es, oder 10 Kilometern gibt es vielleicht gleich 3 besetzte Sparkassen,
also
in einer Millionenstadt.
Ich bin ja einer dieser Sargnägel bei den Filialbanken. Ich habe meine Konten mittlerweile nur noch bei irgendwelchen Fintech-Online-Dingern. Ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee, aber es ist einfach so viel komfortabler. Und irgendwie
ist
so.
Ist es, ne?
Ja, ist es. Natürlich hat man dann das Bargeld- oder Kleingeldproblem irgendwann. Aber das musst du dann halt irgendwie anders lösen. Ne? Also musst du halt dann bei deiner Bank einzahlen oder musst du halt, eine Barkasse führen oder so. Musst halt schauen, wie du es machst. Ne? Aber dafür, nur für sowas zu so einer Filialbank dann zu gehen, weiß ich nicht. Also für eine Finanzierung ist es vielleicht noch nett, aber auch da haben wir es nicht gebraucht, als wir unsere Wohnung gekauft haben. Also
da bist du einfach zu dem netten Mann hinter dem Pennymarkt gegangen.
Genau, und hab gesagt,
du brauchst 30%.
Genau, ich bräuchte mal so und so viel 1.000 Euro. Und dann hat er gesagt, kein Problem, 30% oder ein Bein, ne, kannst du dir aussuchen. Also ne, Zahlungsverzug.
Bei deinem Gewicht geht auch ein halbes Bein.
Ja. Keine Witze über kranke Diabetiker, bitte. So.
Wie sieht's denn da eigentlich aus? Alles Juti?
Okay. Ich habe jetzt die letzten Wochen immer schön meinen Blutzucker gemessen, der auch durchgehend ein bisschen zu hoch ist. Ich bin nächste Woche wieder beim Arzt und dann geht diese Diagnostik mal weiter. Ich habe jetzt heute sogar, muss nachher noch zum Augenarzt. Denn Diabetes zeigt sich als erstes, also so Folgeerkrankungen in Durchblutungen des Auges. Also wenn eine Diabetes nicht ordentlich behandelt wird, kann es unter anderem dazu führen, dass du erblindest, im schlimmsten Fall.
Das wollen wir nicht reinigen.
Nein, das wollen wir nicht. Das wollen,
da musst du dir Pornos in Blindenschrift
angucken. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn sonst Pornos
gucken? Schrecklich.
Das geht ja nicht.
Ja, das wäre ganz schrecklich.
Ja, ganz, ganz
Hörbücher,
schlimm.
Geile, reinigst geile Hörbücher. Ich nehme dir dann was auf, Reini.
Genau.
Aber ich glaube nicht, dass du erblindest.
Nee, das nicht. Aber ich hatte schon irgendwie hier und da Schwierigkeiten mit dem Sehen. Also irgendwie so Flimmern vor den Augen. Und deshalb war ich am Montag bei einem MRT. Warst du mal in einem MRT?
Da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, ich war schon mal in einem MRT. Ötze hat sogar im neuen Programm eine Nummer drüber, wo er ein MRT nachmacht. Und ich dachte so, also in sowas ist er echt ein Genie, ne? Wenn es so um lautmalerische Sachen geht und so. Das ist echt krass. Der macht das MRT genau so nach, wie es klingt. Und er hat dann so den Gag drin, dass dahinter einer sitzt, so DJ Mustafa macht so. Und es ist ja wirklich, du sitzt da drin, man will nicht drüber nachdenken, wie schnell sich das bewegt und was passieren würde, wenn auch nur ein Teil sich löst und die rüber abreißt. Und der Sound ist auch, erst ist ja so ein anschwellendes Wumm, Wumm.
Ich fand das übrigens gar nicht so laut. Es sagen ja immer, alles wäre so unglaublich laut. Ich glaube,
dann geht Diabetes auch auf die Ohren, ist wirklich fucking laut.
Nee, du hast ja so, du hast ja so Gehörschutz auf, ne? Und den hatten wir.
Ja, aber nur als Privatpatient, den gab es bei mir nicht rein. Da haben die gesagt, halten Sie sich mal schön die Ohren zu jetzt.
Nee, ich hatte auch so einen Gehörschutz auf. Allerdings hat mir die Ärztin, die Untersuchung gemacht hat, den nur so halb aufgesetzt. Und bei so Gehörschutz, wenn man den dann nicht korrigiert, dass er wirklich richtig sitzt, sondern dein Ohrläppchen da noch so halb drunter hängt, dann schließt er nicht richtig ab. Und dann ist es, glaube ich, scheiße laut. Aber wenn der ordentlich, um deine Ohrmuschel rum abschließt, dann geht's. Also ist jetzt nicht super leise, aber weil auch nicht super laut. Also war halt okay. Ich finde, das hat sich ein bisschen angehört wie ein 56K-Modem, das sich einwählt. Nur in Brummtönen. So, nö, 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 nö. Also es brummt halt die ganze Zeit in verschiedenen Frequenzen.
Ja, aber dann so gang, 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 gang. Und denkst so, ach du Scheiße, Alter. Okay, du kommst dir original vor wie die Mortadella in der Wurstmaschine. So muss ich die Mortadella fühlen, wenn da gleich das Rundmesser durchgeht. Kurz bevor es für die Wurstmasse in den Cutter geht. Ich finde, was mich am meisten erstaunt bei solchen Dingen, du hast ja letztes Mal auch ein bisschen erklärt, wie es funktioniert, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du es mir privat erklärst oder im Podcast, das ist immer das Problem. Aber ist egal. Ich finde, aus meiner Sicht ist es unfassbar, dass der Mensch in der Lage ist, so etwas zu konstruieren, so etwas zu bauen. Wie viel Intelligenz in dieser Menschheit vorhanden sein muss von Menschen, die in der Lage sind, sich sowas überhaupt auszudenken, die überhaupt auf die Idee kommen, wie man so etwas konstruieren könnte. Alter, ich habe ein Problem, meinen Milchschäumer aufzubauen. Wirklich, kein Witz. Seit 3 Tagen versuche ich, Milchschäumer aufzubauen und immer kommt nur Pudding raus. Also es ist wirklich, und dann bedenkst du, da sitzen Leute zusammen über Monate, über Jahre und konstruieren ein Gerät, was in der Lage ist, deinen Körper abzubilden. Und das, was du mir erklärst, und ich glaube, es war außerhalb des Podcasts, war noch deutlich komplizierter, als ich gedacht habe, wie es funktioniert. Kannst du es in 2 Sätzen einmal noch mal kurz nur ungefähr sagen, was es ist? Nur ungefähr.
Das Ganze macht sich zunutze, dass die Atomkerne in deinem Körper eine Eigenschaft haben, die sich Spin nennt. Das kann man sich vorstellen wie Mini, also wirklich atomare Magnete, die jedes Atom in deinem Körper hat. Und wenn du in diese Röhre geschoben wirst, ist da ja ein sehr, sehr starkes Magnetfeld. Deshalb darfst du auch keine Metallsachen mit reinnehmen. Ne? Also die Hose darf man anlassen, aber man sollte keine Ringe tragen, keinen Buttplug oder irgendwas. Durch dieses starke Magnetfeld werden diese Mini-Magnete in deinem Körper ausgerichtet, zum Teil in die eine, also parallel zum Magnetfeld, zum Teil antiparallel zum Magnetfeld. Dann werden da Radiowellen oder Mikrowellen auf deinen Körper kurze Pulse gegeben. Dadurch werden diese Spins gedreht, die präzisieren, werden nochmal gedreht. Kommt zu einer Energiedifferenz, weil diese Präzision abhängt von den Atomen, also von denen drumherum, von der Gewebeart und so weiter.
Funny, ey. Allein da ist doch schon... Das ist doch einmal Feierabend.
Genau, und dadurch siehst du später, also dadurch kannst du daraus ein Bild rekonstruieren. Es ist krass, also es ist richtig krass. Ich habe ich war aber halt im MRT, habe meine Bilder nachher gesehen und dachte mir so, krass, ich kann einfach mal gucken, wie mein Gehirn aussieht. Und weil es bei der Untersuchung, weshalb ich da war, um Durchblutung ging, also generell die Blutverteilung im Kopf und so weiter, wegen diesem Flimmern vor den Augen, kann halt auch eine Durchblutungsstörung sein und das wollte meine Ärztin abklären, gab es noch eine Sichtbarmachung der ganzen Arterien. Das heißt, ich hatte so ein 3D-Modell von meinem Kopf, den ich drehen konnte, wo ich die ganzen Arterien drin sehen konnte. Fand ich echt.
Und sind alle,
fand ich super krass. Gut? Ja, alles super. Alles gut. Also nichts gefunden, unauffälliges MRT insgesamt, also mir geht's gut, alles super.
Gehirn ist da.
Aber ja, genau, Gehirn ist da. Was ich unschön fand bei der Untersuchung, du musst vorher so einen Fragebogen ausfüllen, ne? So hier haben sie irgendwelche Implantate, sind sie gepierst, tätowiert, permanent Make-up und so weiter, bla bla bla, alles ausgefüllt und dann gibt's eine Frage dabei, ob man eine Veranlagung zur Klaustrophobie hat. Und die kann man ankreuzen, ja, nein, dann gibt es die Möglichkeit, eventuell Drogen zu bekommen, wenn man denn eine Veranlagung zur Klaustrophobie hat. Ich sag mal so, ich habe ja angekreuzt, wurde danach aber nicht mehr gefragt, sondern einfach da reingeschoben, ohne dass irgendjemand das irgendwie zur Kenntnis genommen hat.
Wie, also, aber wo die Frage, offensichtlich wurde die Frage, also die Antwort auf diese Frage dann übersehen, oder?
Ja, das also, kann sehr gut sein. Also irgendwie, ne, ich meine.
Einfach, die holen dann das ganze Team zusammen, damit sie dem Klaustrophobiker dabei zusehen, wie er Todesangst hat.
Guck mal, wie er zappelt.
Guck mal, die Beine. Wir haben den festgebunden, die ganze Rübe ist in einem Gestell drin. Guck mal, der kriegt nicht die Angst.
Also, wahrscheinlich, wenn man nochmal wirklich drauf hinweist vorher, dann kriegt man auch irgendwie eine Beruhigungstablette oder sonst was. Aber ich habe mir gedacht, so, ey, die Untersuchung sind halt irgendwie 15 bis 20 Minuten. Also bei mir waren es, glaube ich, 20 Minuten und ein bisschen, weil halt noch diese Gefäßdarstellung gemacht wurde. Das hältst du halt aus. Es ist also für jemanden, der wirklich unter Klaustrophobie leidet, ist das glaube ich, die Hölle, die absolute Hölle. Ja. Ich habe so eine leichte klaustrophobische Veranlagung, wenn ich irgendwo eingequetscht bin oder so. Also ich habe jetzt kein Problem, in einem kleinen Fahrstuhl zu stehen mit 5 Leuten oder so. Aber irgendwo, was weiß ich, ich würde mich niemals irgendwie bei der Höhlenforschung durch irgendwelche Spalten durchquetschen, wo ich nur durchpasse, wenn ich einatme, so, weißt du? Also,
das finde ich nebenbei auch krass, wenn Leute das machen. Ja, also ich habe da nie drüber nachgedacht.
Ich glaube,
das geht so lange, bis du nicht drüber nachdenkst.
Ja.
Wenn du drüber nachdenkst, dass über dir einfach 1 Million Tonnen Erdreich sind, die dich zu... Also es würde noch nicht mal ein Geräusch geben, wenn die Organe aus deinem Mund rausgequetscht werden.
Den Gedanken hatte ich mal, als ich eine Grubenfahrt gemacht habe, als ich in einem Bergwerk unten war, dachte ich mir auch so, ja, wenn das jetzt einstürzt, dann ist auch vorbei. Aber
ich habe letztens eine 3D-Animation gesehen, was passiert, also es bezog sich relativ eindeutig auf diese armen Menschen, die in dem U-Boot, dem selbstgebauten U-Boot waren. Also da war ich, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich als Angehöriger beunruhigt oder beruhigt wäre, weil das, was...
Die haben nichts gemerkt.
Ganz ehrlich.
Die haben nichts gemerkt.
Nee, also die 3D, ich weiß nicht, ob die 3D-Animation wirklich richtig zutreffend war, aber wenn sie zutreffend war, dann Gottes Namen. Also wirklich, da blieb wirklich kein Stein mehr auf dem anderen. Da ist dann wirklich komplett Feierabend. Ich fand das krass.
Ja,
Also die sind faktisch zum Mus gepresst worden.
Ja,
also,
genau.
Ist nicht, also innerhalb einer Sekunde war der komplette Körper nicht mehr als Körper erkennbar.
Ja, weniger als eine Sekunde. Also das hatten wir auch mal kurz besprochen, als es aktuell war. Die haben nichts gemerkt. Das ging so schnell, das war halt schneller als ein Fingerschnippen insgesamt vorbei.
Aber ich hätte gedacht, dass der dann halt einfach ein bisschen die Ohren zur Seite geschoben werden, aber da ist einfach kein Mensch mehr.
Also, genau, das ist einfach nur noch Suppe. Das ist, der Druck kommt halt von allen Seiten und ist einfach nur noch Matsche. Da ist nichts mehr. Und das sehr, sehr schnell.
Wie kann man denn da einsteigen? Verfickte Scheiße.
Was weiß ich?
Also wirklich, also wenn mir einer diese Animation vorm Einsteigen zeigen würde, würde ich sagen, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Bin ich bescheuert? Ich möchte doch nicht in einem Schlauch beerdigt werden.
Andererseits setzt du dich täglich ins Auto und fährst damit über die Autobahn.
Ja, aber da werde ich im Zweifelsfall, wie in dem guten realistischen Film Science von M. Night Shyamalan, wo Mel Gibson, ich vertue mich immer, in welchem Film das vorkommt, ich glaube, es ist in Science, wo Mel Gibson nochmal zu seiner sterbenden Frau fährt, die nur noch von einem Baumstamm zusammengehalten wird. Oh mein Gott. Ich musste im Kino, also M. Night Shyamalan, wird er, glaube ich, ausgesprochen, hat ja die exakt geniale Grenze zwischen absolut fantastischer Film oder so absurd cheesy, dass es absolute Scheiße ist. Der kann nichts anderes. Und leider muss man sagen, dass das Scheiße, also dass die Scheiße-Skala bei ihm oder die Wahrscheinlichkeit von Scheiße höher ist als gut. Eigentlich hat er nur 2 oder 3 gute Filme gedreht und der Rest ist unerträglich beknackt. Die Frau, das Mädchen aus dem Wasser.
Gehört Science zu den guten oder schlechten?
Nein, Science gehört, Science ist ein Sonderfall, weil Science sich auf Messerschneide bewegt. Er hat sehr gute Momente, ist am Ende aber total zurückgeblieben. Also so doof teilweise, dass du wirklich dir an den Kopf passt, aber er hat ein paar dieser Spannungsmomente, wo du wirklich merkst, dass es an sich ein Meisterregisseur ist. Er braucht nur, Shyamalan macht das Problem oder hat das Problem, dass er immer seine eigenen Bücher verfilmen will. aber kein guter Autor ist. Also ist einfach, er hat natürlich mit Sixth Sense ein Meisterwerk geschaffen. Sixth Sense ist ein wahnsinnig guter Film, ja, von vorn bis hinten schlüssig und nachvollziehbar und am Ende auch überraschend. Ich habe auch schon mit Leuten den Film gesehen, die den Twist nicht überraschend fanden, aber normalerweise so 80-90% der Leute ahnen ihn nicht und sind dann wirklich am Ende so, wow, okay. Aber bei Science zum Beispiel, ich will jetzt das Ende nicht spoilern, aber das Ende ist so schwach.
Nein, das Ende muss man spoilern. Der Film ist uralt. Mein Gott, haltet euch die Ohren zu, wenn ihr das nicht hören wollt. Ich hab den im Kino gesehen und dachte mir nur am Ende so, ernsthaft? Aliens überfallen den Planeten, der zu irgendwie 90% mit Wasser bedeckt ist und vertragen Wasser nicht?
Ja. Genau, also, sie vertragen kein Wasser. Es ist natürlich also, wirklich schlecht auf einem Planeten, der wirklich aus Wasser besteht, bei dem alle Lebewesen aus Wasser bestehen und bei dem die Oberfläche aus Wasser besteht.
Das ist so, als ob ein Haufen Schnecken beschließen würde, ein Salzbergwerk zu erobern. Das,
so, Ernie, es ist soweit. Ja,
das ist einfach nur dumm.
Ja, und diese Auflösung, dass man, also, das auch und das davor auch niemandem, also sie haben ja so gesehen die Erde invadiert, sie sind ja also dabei, die Welt zu zerstören, dass niemandem auch vom Militär aufgefallen ist, dass die Viecher empfindlich auf Wasser reagieren, so weißt du. Ja. Das ist einfach so dämlich und das zerstört den ganzen Film am Ende, muss man sagen.
Ja, tut das.
Andere Filme, der am schlimmsten ist, weil die Prämisse oder zumindest die Trailer so Gutes versprachen und den ich wirklich da saß und nicht mehr konnte, weil wie kann man eine so gute Prämisse oder einen so tollen Film, der auch schon älter ist, so dermaßen in den Sand setzen, ist The Happening. Ah, weil die Trailer von The Happening waren, bitte sag mir, dass du ihn gesehen hast.
Nee, ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ich habe gerade gedacht, du sagst jetzt The Village, weil den habe ich noch gesehen.
Nee, The Village war ja, ja, also da wusste ich die Auflösung komischerweise direkt beim Gucken.
Ja,
also,
ja, da das war mir wusste, glaube ich, jeder. Die wusste, glaube ich, jeder. Also, die ist ja auch sehr naheliegend gewesen. Aber The Happening habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Boah, Reini, bitte, dann gib dir, ja, das ist das Problem. Wie soll ich jetzt davon erzählen, ohne den Film zu spoilern? Okay. Ja, du musst dir aussuchen. Willst du den Film noch sehen oder soll ich dir den Twist erzählen? Der Twist ist so dumm, dass es wirklich nicht zum Aushalten ist.
Ja, erzähl. Nee, muss ich nicht sehen. Es gibt genug andere gute Sachen, die man sich angucken kann.
Okay, die Trailer versprachen eine Situation, in der Leute völlig arbiträr beginnen, Selbstmord zu begehen. Also im Trailer siehst du irgendwie so ein Baugerüst und auf einmal fängt einer der Bauarbeiter an, sich vom Baugerüst zu werfen. Und daneben fällt noch ein anderer runter. Alles, Shyamalan kann ja sehr gut filmen, das heißt einfach optisch sehr gut aufgelöst. Und dann sitzt eine Frau im Park und öffnet sich auf einmal die Pulsadern. Und daneben älteres Ehepaar schmeißt sich in ein Auto rein. Und das ist super, weil das ist ein Mysterium aufklappt, wo du so denkst, so wow, okay. Und das ist auch ziemlich explizit. Also siehst du wirklich, wie die Leute auf den Boden klatschen.
Also
und dann kommt es überall
die einzige Erklärung, die mir spontan dazu einfallen würde, ist, Dieter Bohlen bringt ein neues Album raus oder so. Aber
ja, fast. Es ist nicht schlecht. Es ist, also es kommt auf der ganzen Welt zu spontanen Selbsttötungen von Menschen. Auch massenweise so Art wie so ein Flashmob des Todes. Ja. Und da denkst du immer noch, wow, das ist echt cool. Und ich hätte es wahrscheinlich dann mit Aliens gelöst oder so. Das wäre zwar immer noch nicht sonderlich kreativ gewesen. Bei Shyamalan, jetzt wieder eine Minute, piep, wendet sich die Natur gegen den Menschen. Und die Bäume stoßen Hormone aus, die die Leute zum Selbstmord bringen. Was auch immer noch, ja. Was noch geht. Okay.
Ist noch.
Ja, geht noch. Führt aber zu einer Szene, weiterhin, der Spoiler hält an, wo Mark Wahlberg am Ende mit seiner Familie vor dem Wind flieht, in dem sich diese Hormone befinden. Er läuft vor dem Wind davon.
Die Wolke.
Genau, und jetzt kommt's. Und dann spricht er zu den Bäumen. Und die Bäume beruhigen sich.
Was?
Und dann endet das Happening. Es ist jetzt kein Witz. Es ist wirklich, ja. Für mich auf einer Ebene mit dem USB-Stick, der das in der Independence Day-Flugzeug, Raumschiff zerstört. Ja, wirklich auf einer Ebene, wo du da so sitzt im Kino und einfach nur denkst so, wäre ich einfach vor 20 Minuten eingepennt, wäre der Film gut gewesen. Aber nein, wir müssen ihn mit einem Ende zerstören, wo du wirklich denkst, dass selbst Mark Wahlberg, er selbst wirklich gedacht haben muss, nee.
Man auch so lösen können, dass diese große Wolke bedrohlich auf ihn zukommt und dann holt er so einen Taschenventilator raus.
Selbst das wäre besser gewesen.
Ja, okay.
Weil das, was sie da rausgemacht haben, war wirklich, ich Mir fällt nichts ein dazu, muss ich sagen. Ja, das ist war mies. Wirklich schlimm. Mies. Also, und das kommt immer wieder vor. Und der Film war, und das ist bei Shyamalan eigentlich in 90% der Fälle so. Glass, du wartest ständig die ganze Zeit auf einen Showdown, der nicht kommt. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich gucke mir Filme von dem schon faktisch nicht mehr an. Weil ich weiß, am Ende werde ich irgendwie enttäuscht werden. Ich werde keinen Spaß daran haben, was dieser Mann mit dem eigentlich guten Material gemacht hat.
Ja.
Und er ist halt auch noch so ein verdammt eitler Bastard, dass der sich ähnlich wie Quentin Tarantino in jeden seiner Filme selbst reinschreibt. Dann kommt er auch immer noch in der Nebenrolle vor und denkt so, Alter, komm schon, du hast jetzt genug Fame, ey, das ist irgendwie unangenehm. Lass das sein, weißt du? Also.
Ja. Das, was war denn der letzte Film von ihm?
Ich glaube, das, den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, der heißt Old oder
ah,
so.
Ja, warte mal, ich habe hier. Wo's? Ah ja, Wikipedia. Old. Zwar nee, dieses Jahr ist was rausgekommen. Knock at the Cabin.
Oh, der soll erstaunlicherweise, komischerweise wieder stark sein
Okay.
Hat sehr gute Kritiken bekommen. Knock at the Cabin oder zumindest ziemlich gute Kritiken.
Apropos gute Kritiken, ich habe in der letzten Woche was auf Netflix gesehen, was ich sehr gut fand, aber ich bin auch Fan. Ich würde es dir empfehlen, dir das mal anzugucken, auch wenn du Animes eigentlich nicht magst. One Piece.
Nein, ich will nicht One Piece sehen.
Doch,
ich habe schon
One
Werbung
Piece.
Dafür. Es ging mir bei der Werbung schon auf die. Ich finde ja nichts alberner als sowas. Da kann ich ja überhaupt nichts mit anfangen. Also wirklich gar nichts. Was ist das? Manga-Piraten? Der eine ja, zieht sich die Zunge lang und so, boah, nee.
Das ist ein Anime, nee. Das ist ein guter,
ja,
also es ist der, ich glaube One Piece sogar der erfolgreichste Anime der Welt. Der
warum
dann noch
heißt
mal,
es One Piece? Warum?
One Piece? Warum? One Piece ist der Schatz, den der Piratenkönig versteckt hat und den alle suchen. Das One Piece. Deshalb heißt es One Piece.
Der einäugige Willi.
Nee, also ich würd ja sagen, also die Netflix-Serie, die Realverfilmung, eigentlich ist es ja wie gesagt gezeichnet, aber die Realverfilmung, der Netflix, also die gerade auf Netflix läuft, ich finde, die ist sehr gut gelungen. Die wäre eine Möglichkeit, dem Ganzen mal eine Chance zu geben, weil es sind 8 Folgen, kannst du dir angucken und dann hast du so den ersten Story-Arc, den es in One Piece gibt, hast du damit dir mal angeguckt und kannst dir meinetwegen ein Urteil bilden.
Ja, aber ich mag ja schon, also ich mag nichts daran, also nichts. Ich mag die Art des Actings nicht, also die wie alles übertrieben ausgespielt wird. Ich mag die Dialoge nicht. Also Dialoge kann ich jetzt über die Serie nicht sagen, aber ich mag nichts daran. Also es ist einfach was mich komplett abschreckt und ich habe wirklich in meinem Leben versucht, mir Animes anzuschauen. Nee.
Und nichts hatte ich, also nichts, also nichts davon, nichts. Also auch Dragon Ball fand's die, kacke.
Fürchterlich.
Okay.
Fürchterlich albern, fürchterlich dämlich.
Ich fürchte, dann muss der Podcast jetzt aufhören.
Ich finde es so albern. Also dann gibt's den auch noch in 37 Variationen mit Flammenhaaren und ohne Flammenhaare und so. Ich finde es so albern. Ich verstehe auch, also die Dialoge, also als Kind habe ich mal Mia kann lachen wie die Sonne über Fukuyama, wie heißt die nochmal, Mia Superstar geguckt.
Ja.
Würde man das als Anime bezeichnen?
Ja, ja schon. Also es gibt bei Animes und Mangas ja auch noch etliche Unterkategorien dieses Genres, ne? Also reichlich.
Ich kann auch nicht mal als Persona spielen, das über alle Maßen gelobte große Persona,
ja,
geht mir schon auf die Nüsse.
Aber was ist mit sowas, mit so Klassikern wie Akira oder Ghost in the Shell?
Geht,
ja, auch etlich, oder hier, wie hieß das nochmal, Battle Angel, Schieß mich tot? Wo,
ja,
also wurden
nee,
ja etliche in letzter Zeit auch verfilmt nochmal. Auch
ja, das, also wenn's, doch, das geht schon. Also, aber meistens am besten, wenn der Anteil an Quatsch gering ist, also an untergebrachten, übertriebenen Blödsinn gering ist, dann kann ich das so, also zum Beispiel hier Ghost in the Shell, sind auch ein paar Spleenigkeiten bei, aber das ist okay, das kann ich gucken. Und Miyazaki kann ich auch gucken. Nicht alles, finde ich auch manche Sachen irgendwie dämlich oder zumindest übertrieben, aber zum Beispiel hier Prinzessin Mononoke finde ich einen sehr beeindruckenden Film zum Beispiel.
Ja. Ich habe zuletzt mit Sonka meinen Nachbar Totoro gesehen. Das ist ein sehr schöner, also
mit
irgendwie
der Riesenkatze.
Ja, genau, mit dem Katzenbus. ein sehr schöner Film vom Studio Ghibli.
Eigentlich sind alle schön vom Studio Ghibli, oder? Also ich glaube, dieses Jahr kommt der letzte, den er jetzt mit über 80 nochmal selber Ich fand immer erstaunlich, dass Prinzessin Chihiros Reise ins Zauberland so der große, auch der Oscar-Gewinner war und so. Nee, fand ich auch nicht so gut. Also der ist nicht schlecht, aber finde ich, steht bei diesem Film überhaupt nicht raus. Also der Beste ist meiner Meinung nach Mononoke. Den finde ich wirklich beeindruckend so. Und der behält für mich auch diese interessante Balance zwischen Kindererzählung und völlig absurder Gewalt zwischendurch.
Ja.
Also da kommen so Szenen vor, wo einem einfach der Arm mit einem Pfeil abgeschossen wird und davor ist der Film überhaupt nicht gewalttätig und denkst so, oh wow, okay.
Ja, so, wow, was ist denn jetzt passiert, ne?
Was ist denn jetzt passiert? Aber den finde ich sehr stark. Aber alle von denen haben so eine Traumwelthaftigkeit, die sie irgendwie ganz besonders macht.
Und ja, die sie irgendwie so liebenswert und nett macht, ne? Auch wenn es zwischendurch mal brutale Stellen gibt. Wie gesagt, es gibt gerade bei Animes und Mangas unglaublich viele Gattungen und Variationen. Eine meiner Lieblingsserien, die ist aber auch schon ewig her, dass ich die gesehen habe, war Elfenlied.
Elfenglied, ja, das
genau,
ist schön.
Genau, Elfenglied. Nee, Elfenlied. Ist auch unglaublich brutal und blutig und da geht es um so Genexperimente an Menschen, die zu Killermaschinen gemacht werden.
Okay, klingt bei Elfenlied jetzt gar nicht so. Gibt's da,
nee, ist genau, das Englisch? Nee, nicht so sehr.
Ich habe jetzt gedacht, dass es eher so ein Shop für etwas übergewichtige Damen ist, die sich gerne als Aragorn verkleiden.
Nee, das ist teilweise sehr, also 13 Teile gibt's insgesamt und teilweise sehr explizit blutig, wo sich die Leute gegenseitig Arme ausreißen und so. Also schon sehr hart.
Elfenlied.
Ja, Elfenlied.
Nie gehört, Reini, wie konnte das, okay. Ich habe diese Woche was gesehen, wo ich hin und her gerissen bin, interessanterweise. Also wirklich hin und her gerissen.
Ja.
Es heißt The Bear, läuft auf Disney Plus.
Ah, habe ich einen Trailer von gesehen.
Es geht um einen Sternekoch namens Kami, der Carmen heißt, weil italienischer Abstimmung ist, gespielt von Matthew White, heißt er, glaube ich, der Darsteller. Jeremy Allen White, genau, den ich nur aus Shameless, was mir im Gegensatz zur gesamten Welt überhaupt nicht gefallen hat.
Echt? Shameless hat dir nicht gefallen?
Überhaupt nicht, fand ich.
Wie weit hast du es denn geguckt?
3 Staffeln.
Okay. Das ist auch geil, ne? Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe nur 3 Staffeln geguckt.
Ja, ich habe es wirklich immer wieder versucht und ich fand es einfach. Ich
mochte Shameless.
Ich fand das beleidigend für alle Menschen aus der Unterschicht, so hart das jetzt klingt. Weil da wird asozial sein als so eine Art Adventure dargestellt.
Ja, das stimmt.
Die Tochter arbeitet in einem Drecksladen, muss sich um die 6 Kinder kümmern, weil ihr Vater ein Hardcore-Alkoholiker ist, aber ein netter Hardcore-Alkoholiker. Weißt du, so einer, der sich bei der Nachbarin einschlifft, um die fickt zwischendurch, aber eigentlich will er bei der nur gut essen, der sich einen Scheißdreck um seine Kinder kümmert. Die Mutter ist eine lesbische Truckerfahrerin, die zwischendurch mal auftaucht und ein paar Leute verprügelt. Die Tochter sieht aber trotzdem, also an dieser Serie hat nichts, aber auch gar nichts mit der wirklichen Realität von Menschen aus prekären Verhältnissen zu tun. Wird aber so als Sozialstudie gefeiert. Nein, Menschen, die unter diesen Verhältnissen aufwachsen, sehen nicht aus wie Supermodels.
Nein,
Alkoholiker
natürlich
sind keine netten, Alkoholiker sind keine netten Onkels von nebenan, die aber zwischendurch mal vorbeikommen und mit den Kindern spielen.
Aber ich finde Frank, also Frank ist ja da der Vater der Alkoholiker, also vielleicht ist das in den späteren Staffeln erst, der wird schon als ziemliches Arschloch auch dargestellt und als wirklich ein skrupelloser Typ, der halt kein Problem damit hat, irgendwie seinen Kindern, wenn es denn nur um Geld geht, ein Messer in den Rücken zu rammen.
Ja, wird auch relativ früh schon etabliert, aber dann kommen immer wieder so herzige Momente, wo er dann durch Zufall doch irgendwie den Truthahn zu Thanksgiving irgendwo klar gemacht hat und dann sitzen alle zusammen, so als wäre es Modern Family.
Ja, oder
Modern Family in der Crack-Version.
Und das ist halt stimmt, einfach, wirklich ein bisschen Modern Family in der Crack-Version.
Ja, und es geht mir einfach wahnsinnig also ich fand diese Serie so verlogen, ich fand das so falsch alles und die Leute sind alle so doof irgendwie, also die das gucken, nicht alle, die das gucken, sind doof, nicht falsch verstehen. Es gibt ja einen Grund, warum die Menschen das toll finden. Aber bitte kommt mir nicht um die Ecke mit, dass das ernsthaft irgendwas mit Sozialkritik zu tun
hat. Nein, es soll Unterhaltung sein, oder?
Ja, aber trotzdem Unterhaltung mit dem Anspruch, dass dort mal die Menschen am anderen Ende der Gesellschaft dargestellt werden. Werden sie nicht.
Aber ist das nicht was du reininterpretierst?
Nein, überhaupt nicht. Der eine Sohn von Jeremy Allen White gespielt ist natürlich hoch hochbegabt. Absolutes Genie ist der, natürlich. Schreibt seine, das ist auch so dieses realistische Bild, das ist so von Good Will Hunting geklaut. Der Junge aus der Gosse, der aber trotzdem Voltaire zitieren kann.
Hallo, weil das ist meine Lebensgeschichte.
Ja, das Jeremy, also ganz einfach, ich erkläre dir, wie Shameless in der Realität ablaufen würde. Frank, der Alkoholikervater, würde wahrscheinlich nebenbei seine Kinder entweder missbrauchen oder würde sie so mies behandeln, dass alle von denen zahnlose, komplette, kaputte, fertige Figuren sind, die kein Geld hätten für einen Psychologen, weil sie aus miesen Verhältnissen kommen, ihre eigenen Kinder zumindest sehr fraglich behandeln würden. Keiner würde aussehen wie ein Supermodel. Keiner würde einen geheimen Supermillionär haben, der sich zufällig in einer Bar in sie verliebt. Das existiert alles nicht.
Ja, aber das passiert alles, doch das ist Shameless so auch nicht. Also,
in der ersten Staffel verliebt sich die super schöne, super attraktive, nie gestresste, tolle Tochter in einen random Guy, der ihr vorspielt, arm zu sein und zufällig ein Multimillionär ist.
Ja,
der aber die ganze Zeit versucht zu verstecken, dass er ja so super reich ist, wo du so denkst, so, okay.
War das nicht am Ende auch nur ein Täuscher und Abzocker oder so? Weil, soweit ich mich erinnern kann, bei Shameless, also alle Charaktere sind da gescheiterte Existenzen. Alle.
Also soweit, es wird sein Background gezeigt und er ist, also vielleicht erbt das dann irgendwie nicht oder so, aber er ist auf jeden Fall super reich in den ersten zwei Staffeln. Da vertue ich mich jetzt nicht, da bin ich mir sicher.
Okay.
Und das ist ähnlich wie die Sozialromantik bei Pretty Woman, die ich auch als Kind, natürlich fand ich Pretty Woman nett, aber stell dir Pretty Woman mal in der Wirklichkeit vor. Ein Milliardär oder Millionär aus dem Immobilienbusiness fährt den Hollywood Boulevard runter. Da steht eine. Die sieht dann zufällig auch noch aus wie Julia Roberts. Perfekte Zähne. Ein toller Körper. Überhaupt nicht verbraucht, weil sie zufällig nebenbei Drogen nimmt, weil sie steht in der Straßenprostitution. Wir sprechen hier nicht von einer High-Class-Prostituierten, die du in Dubai buchst oder sowas, sondern wir sprechen von jemandem, der an der Straße am Hollywood Boulevard steht. Das heißt, Leute, die mit 99,9%iger Sicherheit substanzabhängig sind, und zwar schwerst, Drogenabhängige, völlig kaputte Gestalten. Und aber in Pretty Woman ist es natürlich eine von diesem Business überhaupt nicht gezeichnete, wunderschöne, total tolle, offene,
ja,
lustige
klar,
Frau. Das
ist,
heißt nicht,
das
dass
ja
Prostituierte nicht total nette Menschen. Ja, aber wie kommt man überhaupt auf die Idee? Wie kommt man, also dieser Film
nicht.
Gilt als Reini, der Film gilt als absoluter Klassiker der Romantikkomödie. Reicher Typ verliebt sich in Nutte, Nutte verliebt sich in reichen Typen, er rettet sie aus dem sozialen Umständen, sie rettet ihn aus seiner Depression. Das ist das absurd, also das ist so daneben, das überhaupt so zu, und er bewertet sie natürlich nicht. Er kauft sie, klar, aber er will sie auch nicht ficken für das Geld. Er will sich nur mit ihr unterhalten. Natürlich, ja klar. Ey, das ist so mies. Ich finde das so von der Darstellung, von diesem ganzen Verhältnis, finde ich das so unglaublich tendenziös, weil es so gelagert wird, als, ich weiß, dann wird gesagt, es ist doch ein Märchen.
Ja,
aber am Ende geht es trotzdem, um, ich verurteile überhaupt nicht Prostitution, das ist ein unglaublich altes Gewerbe und es gibt Menschen, die gehen dem freiwillig nach und das ist völlig in Ordnung. Mir werden irgendwie auch immer wieder in die Timeline, bei Twitter wird mir auch immer wieder eine Prostituierte reingespült, die über ihren Alltag als Prostituierte schreibt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht, wie sie heißt, aber die schreibt dann über ihre Freier und so. Die hat irgendwie eine eigene Wohnung und trifft sie und erzählt dann von den Erlebnissen, die sie hat, dass einer will das, einer will das. Und sie macht das völlig freiwillig und alles okay. Nicht falsch verstehen. Nicht alle Prostituierten sind drogenabhängig, aber alle Prostituierten, die am Hollywood Boulevard auf Männer warten an der Straßenprostitution, sind zumindest aus extrem prekären Verhältnissen. Und das, was bei Pretty Woman da abgefeiert wird, ist also so fraglich auf so vielen Ebenen, weil da vermittelt wird, dass er sie mit der Kraft seines Geldes zum besseren Menschen macht und sie macht ihn mit der Kraft ihrer guten Laune, die ungebrochen ist, trotz ihres Katastrophenlebens, weil sie lebt ja in einer coolen WG mit einer lustigen Freundin zusammen und steht einfach nur abends mal so irgendwo an der Straße, um Schwänze zu lutschen.
Das ist einfach ein Hobby, ne? Ich meine,
ich würde wirklich, hallo? Pretty Woman, einmal die, könnte bitte irgendjemand, ich weiß nicht, können wir Uwe Boll anrufen, dass er die Realversion von Pretty Woman
also,
macht?
Ja, bitte. Du wohnst auch in einer Schonwohnung in Köln und machst abends halt Ähnliches.
Ja, aber die Realversion von Pretty Woman wäre, dass diese arme, drogenabhängige Frau von irgendeinem schwitzenden, stinkenden Arschloch hinter einer Mülltonne bei McDonald's wahrscheinlich vergewaltigt und umgebracht wird. Das wäre die Realversion von Pretty Woman. Das sollte man mal drehen. So, weil, und Richard Gere fährt
das
mit seinem Mercedes vorbei und spuckt
auf ihn.
Wäre jetzt Pretty Woman 2. Wäre kein Erfolg, würde sich nicht durchsetzen,
genau,
wäre aber realistisch.
Pretty Woman Snuff Edition. Oder was?
Das Ich weiß, dass jetzt viele Leute da nicht mitgehen, aber denkt mal über den Film nach. Oder denkt auch über Shameless nach. Die dort präsentierte Sozialromantik, dass die alle in diesem Haus wohnen und morgens, sie steht um 4 Uhr aus, aber sie sieht echt schon top aus. Und dann macht sie erstmal Brot für alle Kids und den einen bringt sie zur Schule. Und scheiße, die Rechnungen häufen sich, aber mit der guten Laune wird es trotzdem, das ist nicht das Leben. Das ist einfach scheiße. Und damit wird Leuten scheiße verkauft.
Ja,
das ist,
aber
ich fand diese Serie ganz schrecklich.
Ja, aber du stellst es jetzt so dar, als ob die in der Serie durchgehend immer nur gute Laune hätten und alles. Die, also klar sind da Phasen bei, die so dargestellt sind und die auch absolut unpassend sind, aber an sich, in der gesamten Geschichte, wenn man sich das anguckt, sie hat später ein hartes Alkoholproblem und ist halt Alkoholikerin und substanzabhängig, genauso.
Okay, du spoilerst gerade, aber ich spreche jetzt gerade explizit von den ersten 2 Staffeln, davon spreche ich.
Okay, dann ja, ist lange, lange her, dass ich die gesehen habe und ich krieg's auch nicht mehr so ganz auseinander, welche Staffel welche war, weil halt, insgesamt sind's halt 8 Staffeln, ist relativ viel. Was in einer der Staffeln später noch vorkommt, wo Frank auch dran teilnimmt, sind so Obdachlosen-Wettkämpfe, die gefilmt werden. Das scheint absolut absurd, wenn man das sieht, aber erinnerst du dich noch dran, dass es das in unserer Jugend, genau, wirklich gab? Krass,
das gab's
oder?
Wirklich, ja. Ja, was ich krass finde, ist, dass der Bumfight-Veranstalter, der das gegründet hat, das war eine Website, auf der du bezahlt Videos abrufen konntest und die landeten dann natürlich auf Netzwerkpartys auch, wo man einfach 2 armen Seelen von der Straße gesagt hat, hier $100, wenn ihr euch jetzt mal die Fresse einschlagt, und $100 sind nun mal 2 Tage warm schlafen und eine schöne Packung Drogen haben. Dementsprechend haben die dann völlig bestialisch aufeinander eingeprügelt. Und dieser Typ, der das gemacht hat, der hat sich dann ein paar Jahre später mal in eine dieser Talkshows gesetzt, so Jerry Springer oder so. Und der war ein recht nachvollziehbarer, nicht dummer Assi, der dann auch sagte so, ihr wollt über mich hier richten, ihr wollt über mich sagen, ich bin verkommen, während ihr hier einen nach dem anderen reintreibt und sie sich irgendwie vorher aufgepeitscht in die Fresse schlagen lässt. Und natürlich ist er da niedergebrüllt worden, aber er hat recht gehabt.
Ja.
Also Jerry Springer und diese Shows waren definitiv nicht das richtige Ziel, um moralische Standards zu verhandeln.
Nee, tatsächlich nicht.
Jerry Springer. Was es übrigens nicht gab, erstaunlicherweise, in Django Unchained kommen ja am Ende diese Mandingo-Kämpfe vor, wo reiche Sklavenhändler oder Sklavenbesitzer ihre trainiertesten, stärksten Sklaven aufeinander gehetzt und gewettet haben, wer von den beiden überlebt. Das hat Quentin Tarantino erfunden. Wusste ich auch nicht. Es kommt in dem Kanon dieses Films, wirkt es so logisch, weil diese Figur des Leonardo DiCaprio, Candy heißt er, nennt sich dann selber Candy, weil er gerne frankophil klingen möchte, kann aber selber kein Französisch. Weil das so logisch rüberkommt, dass bei dieser ganzen menschenverachtenden Scheiße der Sklaverei das auch noch drin gewesen wäre. Das gab es aber offensichtlich nicht.
Ja, man glaubt es so gern, weil man da, so Sklaverei direkt auch mit irgendwie dem alten Rom quasi verbindet und den Gladiatoren kämpfen und so, ne? Wobei das auch in historischen Filmen häufig falsch dargestellt ist, dass Gladiatoren immer Sklaven waren, die zum Kämpfen gezwungen wurden und so weiter. Das stimmt so auch nicht.
Das stimmt nicht, ne? Es war auch, du konntest dich auch entscheiden, Gladiator zu werden.
Ja, das
und du
war
musstest nicht und man musste nicht zwingend sterben bei jedem Kampf. Das war auch nicht
richtig
gegeben, ne?
Richtig. Man musste nicht zwingend, also die Leute mussten nicht zwingend beim Kampf sterben. Es war, also teilweise waren das sogar angesehen, also es waren so wie heute Fußballstars, gab es halt auch unter den Gladiatoren, berühmte Gladiatoren und so. Also
ich find's eher erstaunlich, dass überhaupt irgendjemand das überlebt hat ohne die Hilfe von Antibiotika etc., weil ich meine, die haben sich ja Wunden zugefügt. Ja, wir beiden Fettis, ich verreck fast an der Dornwarze unterm Fuß, verstehst du? Also ich überlebe ja gar nichts.
Ja.
Ich hab vom Moskitostich eine Woche im Krankenhaus gelegen, dann stellst du dir vor, da hauen sich Leute irgendwie mit Morgenstern auf den Rücken, kriechen dann durch den Gladiatoren, durch die Arena, durch den Sand, durch den Dreck, durch die Tigerpisse, die da vielleicht noch ist, und überleben das. Das finde ich eher erstaunlich. Aber einmal kurze Rückbesinnung auf, ich wollte übrigens, jetzt fühlen sich viele Leute angegriffen, die sagen, Shameless ist das super und Pretty Woman ist einer der schönsten Filme, ist nur meine persönliche Meinung. Und Shameless, ey, ich habe da auch zwischendurch mal gelacht. Und für mich funktioniert diese Serie, ich habe immer ein Problem damit, wenn alle Figuren verkommen sind. Das ist bei Shameless ja auch irgendwie der Fall.
Ja.
Plus, ich mag einfach dieses Wenn weißt du, William H. Macy irgendwie so, in Realität hat nebenbei seine Frau zehntausende Dollar Bestechung an eine Highschool in den USA bezahlt oder an ein College, damit die ihre zurückgebliebene Tochter aufnehmen, ist dafür nachher in den Knast gegangen. Felicity Huffman ist die Tochter, ist die Frau von William H. Macy, und die war 2 Jahre im Gefängnis, weil sie halt ganz offensichtlich eine Hochschule bestochen hat, so Harvard, Yale oder so ein Scheiß, damit sie ihre etwas doofe Tochter aufnehmen. Das ist der gleiche Typ, der den verkommenen Alkoholiker spielt, der nebenbei ein grandioser Darsteller ist, nicht falsch verstehen, Boogie Nights etc., der taucht in so vielen Filmen auf und der ist immer grandios. Aber wenn reiche Leute arme Leute spielen und wenn reiche Leute über arme Leute schreiben, wie sich arme Leute vorstellen, da kriege ich immer so ein bisschen, weil die Hollywood-Autoren, die Shameless schreiben, sind auch alles keine armen Leute.
Ja.
Und das, es ist nicht cool, morgens ohne warmes Wasser aufzuwachen. Es ist nicht cool, wenn du nicht weißt, wie du die Stromrechnung bezahlst. Die einzige Serie, die das irgendwie hinbekommen hat und natürlich komplett unrealistisch war, aber trotzdem aus meiner Kindheit stammt, war Roseanne. Da geht's ja auch um eine Familie in total prekären Verhältnissen. Die haben ja auch kein Geld. Roseanne, natürlich ist auch alles super unrealistisch, weil die Connors haben zwar kein Geld, leben aber trotzdem in einem riesigen Haus, jedes Kind in sein eigenes Zimmer. Es ist natürlich alles irgendwie uselig eingerichtet, also es ist alles so muffig, so 90er, frühe 90er-Style. Weißt du, mit der Uhr, wo die Katze so nach links und rechts guckt, während der Schwanz sich bewegt und so ein Scheiß. Oder so pokerspielenden Hunden, aber egal. Es wird trotzdem grundsätzlich so aus dem Leben einer Unterschichtfamilie erzählt, und das basiert sogar ein bisschen auf Roseanne Barr, die irgendwann auch mal gesagt hat, dass sie aus extrem armen Verhältnissen kommt, dass sie missbraucht wurde und dass sie sogar zeitweise an der Straße als Prostituierte gearbeitet hat, als junge Frau. Und Roseanne ist in den letzten Jahren ja so völlig vor den Zug geraten, weil sie ein paar Statements gemacht hat, die man im Waken Amerika nicht mehr machen kann, ist dann auch wirklich komplett weggecancelt worden. Eine Sache konnten sie ihr letztens hat sie einen KZ-Joke oder einen Juden-Joke gemacht, da wollten sie dann auch wegcanceln, da konnte sie dann aber zumindest die Karte ziehen, dass sie selber Jüdin ist, was irgendwie keiner wusste. aber egal, ne, diese Geschichte, da ist es irgendwie so gelagert, dass die Figuren so sympathisch sind und dass ich denen das abnehme. Bei Shameless sind alle verkommen und irgendwie, mich hat das nicht gegriffen, aber The Bear ist eigentlich das Gegenprogramm. Also, es geht um einen jungen Koch, der in den größten Küchen der Welt gearbeitet hat, Noma und Paris etc. Und der dann den Sandwichladen seines Bruders, der sich umgebracht hat, in Chicago in einem Viertel übernimmt. Und was diese Serie wirklich grandios macht, ist die Schilderung von Küchenarbeit. Das ist wirklich genau so abgebildet. Also, wie sagen wir mal, eine Küche funktioniert, wie der Umgang in der Küche funktioniert. Er ist kein respektloser Koch, er ist kein respektloser Chef, er spricht alle mit Chef an. Alle sprechen sich die ganze Zeit mit Chef an, was in der amerikanischen Küche wirklich so passiert. Also der Sous-Chef sagt zum Hauptchef Chef, der den Salat macht, sagt Chef zum anderen. Das ist ein bisschen anstrengend in der Serie, weil wirklich das Wort Chef gefühlt alle 10 Sekunden fällt.
Ja,
aber die Beschreibung einer Küche, wie die Abläufe dort sind und die sozialen Gefüge und so, das ist extrem gut gemacht.
Aber mit dem Chef im Amerikanischen ist aber eher Koch gemeint, oder?
Genau, der Chef, ja. Genau. Da geht es nicht um Chef, also nicht um den Vorgesetzten, sondern um den Koch.
Ja.
Aber hier würde ja in der Küche auch keiner zum einen sagen, hey, mach mal die Currysoße, Koch. Ja, Koch,
ja,
mach ich
ja,
Koch.
Ja, ja, klar.
Also es hat schon sowas Militärisches in dieser Serie. Und es geht halt darum, wie dieser Typ, der aus der High-Class-Küche kommt, versucht, Vorgänge aus der High-Class-Küche in diesem eigentlich simplen Laden zu etablieren und gleichzeitig dieses Gefüge dieser Leute, die unter dem Selbstmord des ursprünglichen Besitzers leiden, zusammenzuhalten.
Ja.
Und das ist wirklich gut. Jeremy Allen White sieht die ganze Zeit aus, als wenn er stinkt. Also der sieht einfach aus wie ein Mensch gewordener Achselschweiß. Also seine Haare sind fettig, er raucht die ganze Zeit. Das ist alles relativ realistisch. Dann wird so ein Einspieler gezeigt, wie er irgendwie in einem High-Class-Restaurant kommt, dann sein Vorgesetzter, der Chef zu ihm. Er hat gerade noch jemanden gefeuert, den Jeremy Allen White eingestellt hatte oder zumindest beschäftigt hat, und sagte, beschäftigst du gerne Behinderte? Du bist selber behindert. Am liebsten wär du wärst tot. Und das sind wirklich Vorgänge, die so in der Küche passieren. Ich habe in Bratwurst und Baklava letztens mal über Küche und Gastronomie gesprochen. Wir haben so eine unfassbare Schwelle an E-Mails bekommen von Leuten, die in der Gastronomie gearbeitet haben, die gesagt haben, es wäre unfassbar, wie der Umgangston wäre, dass es teilweise noch Ohrfeigen gäbe, wenn du Sachen falsch machst und so.
Wahnsinn.
Und Die Serie ist in seiner Darstellung von Küche und so, ist es wirklich gut. Was mich anstrengend ist, sie ist einfach, ist stressig. Ist einfach eine stressige Serie. Du kannst da nicht sitzen und kannst dir eine Folge angucken. Du bist danach erstmal, alle schreien die ganze Zeit. Es wird nur geschrien.
Aber was ist denn die Geschichte dann? Also,
die Geschichte ist sehr simpel eigentlich. Die Geschichte ist, er übernimmt diesen Laden, der nicht mehr profitabel ist, kämpft gleichzeitig mit dem Erbe seiner Familie, nämlich dass er mit seiner Schwester halb zerstritten ist, denen auch Teile am Laden gehören. Es wird zumindest bis zur 8. Folge nicht erklärt, warum der Bruder sich umgebracht hat. Er taucht immer nur in so kurzen Flashbacks auf. Er kämpft mit diesem Erbe seiner Familie. Der Laden ist finanziell belastet. Das wirkt von Anfang an etwas seltsam, weil er hat ja in extrem hochpreisigen Küchen gearbeitet, hat aber offensichtlich gar kein Geld, dass er dort reinwerfen kann, um diesen Laden zu retten. Die erste Folge ist wirklich, dass er halt Beef kauft und er will irgendwie 300 Kilogramm kaufen, kann sich aber nur 20 Kilogramm leisten.
Aber also, dass du, also nur weil du in einer hochklassigen Küche arbeitest, heißt das nicht, dass du gutes Geld verdienst oder also
naja,
er
wird in der Serie beschrieben als einer der besten Köche der Welt, auch auf dem Front von Magazinen war, als der New Chef of the World.
Sowas
wie ein Gordon Ramsay oder sowas. Also der muss sein Geld eigentlich verdient haben. Es werden dann aber Details über ihn eingestreut, wo das Geld gelandet sein kann. Alles ist muffig, alles wirkt irgendwie. Chicago hat, ich habe in der Zeit gelesen, Chicago hätte nie so schön ausgesehen. Chicago sieht aus wie ein Scheißloch. Überall dampfen die Gullideckel. Man sieht nie die Kunden, gefühlt. Also in der ersten Folge kommen kurz Kunden vor, danach fast nie wieder. Man sieht keinen Essen. Man sieht nur die Zubereitung der Speisen. Das ist schon sehr seltsam. Aber die Serie läuft auf Disney Plus und bisher unterhält sie mich. Es ist nur nichts, was du anmachst und dann so wegnickst.
Ja.
Dafür ist es einfach zu stressig, weil die ganze Zeit geschrien wird. Ich gucke sie im Original, die ganze Zeit wird geschrien.
Ich habe gelesen, dass Jeremy Allen White einen Kochkurs vorher gemacht hat, irgendwie ein paar Wochen.
Das sieht man auch.
Ja, und alle Szenen, wo du Hände siehst, die irgendwas schneiden oder so, ist er tatsächlich selber.
Also, man sieht ja oft, wie er irgendwie Sachen zubereitet, auch im Ganzen, und das wirkt alles schon bei allen Beteiligten gekonnt. Also das ist jetzt nicht, das ist nicht wie so in so Filmen, wo umgeschnitten wird auf, das finde ich immer lustig, wenn einer genial Klavier spielen kann.
Ja, ja, und dann plötzlich siehst du sie irgendwie, ne, so, der hat aber sehr feminine Hände für einen alten Mann um die 70. Ja,
das ist immer lächerlich. Ich glaube, dass einer der wenigen, die das je geleistet haben, dann zu Recht den Oscar bekommen haben, war in Der Pianist von Roman Polanski. Wie heißt der denn nochmal? Google bitte rein, mir fällt der Name gerade nicht. Jeremy, wie heißt der denn? Der Pianist hat den Oscar bekommen, ist danach komischerweise fast verschwunden. Der Darsteller, wie heißt der denn, verfickte Scheiße?
Der Pianist.
Adrian Brody hat damals, soweit ich weiß, die ganzen Sachen von Janusz Spielmann, also von dem Originalpianisten, von dem Menschen, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, auch selber gespielt.
Oh, krass.
Und hat sich unglaublich fortgebildet am Klavier und so. Und sonst ist in Filmen ja immer so, wenn dann irgendwie, dann wird die Kamera so umgeschwenkt und man sieht die Hände, wie sie so über das Klavier rasen, und dann sieht man wieder, wie, ich weiß nicht, keine Ahnung, Kevin Costner so links und rechts den Kopf nach links und rechts haut, und dann sieht man wieder die Hände und du weißt dann einfach so, okay, das ist er nicht.
Ja.
Aber gut. Das war eigentlich schon alles, was ich heute erzählen wollte. Mehr ist eigentlich nicht.
Ich überlege mir, also vielleicht schaue ich in die Serie mal rein. Ich habe, also nicht das, aber das klingt wie ein Abschnitt in der Zeit, als ich in der WG gewohnt habe. Einer meiner Nachbarn war ja Koch und hat eine Pommesbude bei uns an der Ecke aufgemacht, und der hatte auch immer
für
uns...
Gibt's die noch?
Die gibt's noch, aber mittlerweile unter einem neuen Besitzer. Der macht mittlerweile, also der hat irgendwie nach, ich weiß gar nicht mehr, 4-5 Jahren Selbstständigkeit da die Schnauze voll gehabt dann irgendwann, und ist dann wieder in ein Angestelltenverhältnis gegangen und macht jetzt für einen großen deutschen Konzern das Catering in den Besprechungsräumen. Also ist, glaube ich, ein netter Job, in dem man sich, glaube ich, auch viel verwirklichen kann, aber die Vorteile eines Angestelltenlebens hat.
Also ist aber quasi das ist krass, dann zu sagen, nach ein paar Jahren hat er keinen Bock mehr gehabt. Und ich glaube, das ist wirklich, Ja, häufig.
Ich glaube, das Ding in der Pommesbude war, der konnte halt auch immer mal wieder hier und da was Vernünftiges kochen, aber das Daily Business in der Pommesbude ist halt Schnitzel, Pommes, Currywurst, ne? So in etwa.
Ja, aber wenn du die geil machst, dann kann das ja auch eine Aufgabe sein.
Ja, hat er gemacht, aber du machst ja trotzdem immer das Gleiche und du machst hier und da mal irgendwelche Tage, also der hat jeden Tag ein Tagesgericht gekocht, also was anderes, und der hatte halt an 6 von 7 Tagen in der Woche auf, und an dem 7. Tag, wo er nicht auf hatte, war er halt in der Metro einkaufen und Bürokratie erledigen und so. Und ich glaube, das hat ihn auch zu sehr geschlaucht. Und der hat echt gut gekocht. Der hat vorher in der Schote gekocht in Essen.
Ah, bei Nelson Müller.
Genau.
Da musst du schon relativ behende sein. Mich wundert es immer, wenn ich Gastronomie sehe, dass jetzt zum Abschluss bei mir um die Ecke hat jetzt ein Café aufgemacht. Und das sieht so unliebsam aus. Also so wirklich. Und ich möchte da reingehen und möchte sagen, was macht ihr denn hier? Also der Raum ist gefühlt leer wie eine Cafeteria. Riesengroß. Ja. Es gibt so eine, wie nennt man das? So eine Kühltheke. Auf der so geschmierte Brötchen liegen, die aber auch schon von außen, wenn du am Fenster vorbeigehst, keinen Hunger erzeugen.
Ja.
Es stehen so Plastikblumen auf dem Tisch und da ist einfach nie jemand drin. Und du denkst so, warum? Also warum macht man das so? Also irgendjemand hat ja mal einen Traum gehabt, hier einen Kaffee aufzumachen. Das ist auch nach der Frau benannt, die den Laden laufen lässt. Ich war aber auch noch nicht drin, weil es ist einfach, die Decke sind so diese Dinger, die sonst in Büros drin sind. Weißt du, wo du so die Deckenplatten abheben kannst, Scheiben.
Ja, ja.
Das Licht ist so halbdunkel. Und daneben, 50 Meter weiter, ist so ein Hipster-Café, weißt du, wo so junge Leute laktosefreien Kaffee und irgendwie vegane Kakaotorte oder so verkaufen. Immer voll. Und ich kann dir auch genau sagen, warum der eine Laden immer voll ist, auch wenn die da total nervig sind, also, und es ewig dauert, bis du endlich deinen Kaffee hast. Aber es ist halt vom Setup einfach einladend. Und das andere ist eine Katastrophe. Und ich stehe da immer vor und denke so, wie kann man denn sowas aufmachen? Die armen Leute, die haben doch Geld ausgegeben für diese Kühltheke, für die ganzen Sachen, die hier stehen. Dann steht draußen so ein schlecht gezeichnetes Schild. Cäsarsalat, aber irgendwie falsch geschrieben.
Mit Z.
Und Hähnchen ohne Haar in der Mitte, ja, und es ist einfach, ja, und wenn, du denkst so, scheiße.
Wenn meine liebe Frau, die hat ja, die ist ja hier unter anderem Grafikdesignerin und so, also macht mittlerweile mehr Projektmanagement und so, aber kommt, also hat halt ihre Ausbildung früher in der Druckerei und so gemacht, und immer wenn die sowas sieht, sagt die so, boah, ich habe schon mal drüber nachgedacht, Design-Nothilfe anzubieten für solche Läden. So, hier, ich mache euch das umsonst.
Ja, weil die Läden bräuchten es. Also ja. Und bei sowas denke ich, und wir hatten im Bratwurst Baklava darüber gesprochen, dass Gastro einer der Bereiche ist, wo du ohne jegliche Vorerkenntnis einfach einen Laden aufmachen kannst, wo Leute glauben, weißt du, weil es gibt keine Regulation. Du kannst ja nicht einfach einen Dachdeckerbetrieb aufmachen.
Nee, genau, aber für ein Restaurant brauchst du nur so einen Hygieneschein oder so, ne?
Genau. Du brauchst einen Hygieneschein so und irgendwie so irgendwas von der Berufsgenossenschaft oder so, aber das ist minimal aufwendig. Und das ist aus meiner Sicht ein Fehler. Ich weiß nicht, warum man das in der Gastronomie so macht, weil das lädt einfach Leute ein, die keine Ahnung von dem Business haben, einfach diesen Job zu machen. Und es geht immer schief, immer. Also es klappt nie, weil Gastro ist Tagesgeschäft, das ist extrem viel Kalkulation, weil so ein Laden wie der jetzt, ne, also ich bin kein Gastronom und ich bin auch kein Ökonom, aber wie soll dieser Laden hier in der Kölner Innenstadt weitesten Sinne, also in Köln, egal wie niedrig die Miete ist, es sind locker 80 Quadratmeter Ladengeschäft, 100 Quadratmeter Ladengeschäft. Das heißt eine Monatsmiete von locker 6.000 Euro. Wie soll das jemals kostendeckend sein? Jemals bei Brötchen für 2 Euro und ein schlecht geschriebener Caesar Salad. Das gehen?
Ich denke mir bei so Läden, die ich irgendwie in guten Lagen sehe, also jetzt Köln ist nochmal eine Ecke mehr, aber auch wenn ich irgendwie in Mannheim oder als ich in Wien unterwegs war und da so komische Läden sehe, denke ich mir immer, wie, also auch so Boutiquen oder so, ne, denke ich mir immer, wie zur Hölle können die sich die Miete leisten? Wie zur Hölle kann dieser Laden, in dem nie jemand drin ist, rentabel sein? Und meistens sind zwei Dinge die Antwort. Eigentum, dass denen das Scheißhaus gehört und die gar keine Miete zahlen, oder Geldwäsche. Eins von beiden.
Kann natürlich bei diesem Café auch sein, aber da würde ich es mir irgendwie einfacher machen mit der Geldwäsche. Dafür ist es zu aufwendig.
Ja, findest du? Also Restaurant ist doch für Geldwäsche so wie Spielothek.
Ja, aber du musst es ja trotzdem betreiben. Also du musst ja trotzdem Sachen anbieten. Du musst ja, du kannst ja nicht sagen, ja, gibt's nicht. So, also
ja,
du musst ja
aber
trotzdem.
Kannst ja machen auf einem scheiß Niveau und dann machst du es absichtlich scheiße, damit nie jemand vorbeikommt. Und solange das Finanzamt nicht zum Essen kommt, ist doch alles fein.
Gute Idee, Reini. So, nun wollen wir uns von unserem geschätzten Publikum verabschieden.
Reicht für heute.
Für heute ist mal wieder genug.
Ja. Ich muss zum Augenarzt. Damit ich auch morgen noch kraftvoll sehen kann.
Damit du morgen noch kraftvoll sehen kannst, Reini Bär. Also, schauen wir mal rein. Was können wir an Musik noch anbieten?
Ich nehme mal ein Klassiker, Tears Don't Fall von Bullet for My Valentine.
Ich nehme einen Song von dem Soundtrack von The Bear, der mir so ins Auge fiel, der mir wirklich gut gefallen oder ins Ohr fiel, R.E.M. mit Oh My Heart. Kommt. Die Musik bei The Bear ist nämlich außergewöhnlich gut.
Von R.E.M.
Okay. Vom letzten Album Collapsing Into Now. Eigentlich schade, dass es diese Band nicht mehr gibt, weil die haben es wirklich geschafft, über 30 Jahre eigentlich immer ein gewisses Niveau zu halten.
Ja.
R.E.M. hat nie so richtig Scheiße abgeliefert und ja, dann haben sie irgendwann gesagt, haben keinen Bock mehr.
Ja, fand ich auch erstaunlich. Ist aber eigentlich genau richtig, ne? Irgendwann zu sagen, ja, reicht jetzt.
Ja, viele Bands können das nicht. Ne? Also viele Bands wie Depeche Mode machen einfach immer weiter, obwohl das Material schlechter wird.
Ja.
Ich habe mir die neue Depeche Mode-Platte angehört, die soll ja so toll sein, aber nein, es ist sie nicht.
Oh, eine Sache, bevor wir jetzt tatsächlich zum Ende kommen, muss ich noch erzählen, weil die mir letzte begegnet ist. Hast du es mitbekommen, dass eventuell demnächst ein neuer Beatles-Song erscheint?
Nee.
Und zwar ist es so, dass es wohl von ein, zwei Liedern von den Beatles alte Studioaufnahmen gibt, auf denen John Lennon halt die entsprechenden Texte und so weiter singt, die Aufnahmequalität aber relativ schlecht ist und nicht so einfach die Hintergrundgeräusche zu trennen sind von der Stimme, das halt alles nur auf einer Spur. Und die haben sich jetzt wohl hingesetzt und das Ganze mit einer trainierten KI auseinandergerechnet und haben das hinbekommen, die Stimme zu trennen und wohl nochmal aufzubereiten. Und eventuell wird da tatsächlich ein neuer, in Anführungszeichen letzter Beatles-Song erscheinen. Da kann man dann drüber diskutieren, sind es dann die Beatles oder nicht?
Ja, das ist gar nicht, aber im Zweifel ist es doch dann eigentlich wie bei allen Aufnahmen von allen Künstlern, was heißt, jetzt gibt's noch mal einen neuen Song, den haben sie jetzt hier auf dem Kassettendeck gefunden im Keller von Tante Erna. Eigentlich nie geil. Also der einzige Fall, wo mir das einfällt, war, wann war das, 2001, 2002,
Nirvana.
Wo sie bei Nirvana,
mit
You Know You're Right.
Ja, der war super.
Wirklich gut. Ja. Der war wirklich gut. Also dann packen wir den noch drauf. You Know You're Right von Nirvana.
Ich glaube, den haben wir schon mal drauf gepackt.
Ja? Einer der wenigen, wo mir wirklich einfällt, wo ich sagen würde, ey, also hätte auch auf einer Platte sein können und ich hätte ihn gemocht.
Ja, You Know You're
Aber
Right.
Aber sonst...
Ja, weiß ich nicht. Also mal gucken. Vielleicht wird es ja was man sich angucken kann. You Know You're Right ist natürlich schon lange auf der Liste.
Ah, okay. Dann bleiben wir bei dem, was ich vorher gesagt habe.
Ja, okay. Dann kommen
Leute,
wir zum Ende.
Bleibt gesund, ihr Mäuse. Pflegt euch. Immer schön zum Augenarzt. Ab ins MRT. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Küsschen auf Schnüsschen. Bye, bye, bye.
Tschüss.
Gelacht, aber unter meinem Niveau.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hi, schaltet bitte noch nicht weg, weil wir würden noch gerne kurz mit euch quatschen über Jesus Christus, unseren Herrn und Leiter. Nein. Falsch abgebogen.
Das habe ich nicht kommen sehen.
Wir sind, ich bin Tarkan Bakci.
Ich bin Christian Huber.
Und wir sind
müde.
Das auch. Gefühlte Fakten. Wir sind ein Comedy-Podcast und wir beide sind auch Comedy-Autoren, die viel fürs Fernsehen geschrieben haben bisher, für Late-Night-Shows und Sketch-Shows und so weiter und so fort. Und in unserem Podcast Gefühlte Fakten gibt es Alltagsbeobachtungen von uns. Wir erzählen aus unserem Leben. Wir erzählen aus dem Leben von Prominenten, die wir kennen.
Ohne, dass die irgendwas dagegen machen können.
Außerdem reden wir über kuriose Fakten und Artikel aus dem Internet.
Es ist eigentlich wie ein guter Kneipenabend.
Ja, es geht um den Moment, den man gemeinsam verbringt.
Und ihr könnt ordentlich anschreiben lassen.
Das ist quasi ein guter Abend mit Freunden, ohne dass man dafür Freunde braucht.
Exakt.
Dafür sind wir jetzt da.
Ja, man lebt den Moment, living the moment. Gefühlte Fakten, living the moment.
Gefühlte Fakten, just do it.
Just auch einen guten Slogan.
Gefühlte Fakten, I'm loving it.
Gefühlte Fakten, das Auto.
Jeden Donnerstag gibt's eine Folge. Klickt euch rein.
Das ist der einzige Slogan, der mir noch eingefallen ist.
Viel Spaß beim Hören. Und dann sagen wir jetzt bei drei unseren Slogan. Gefühlte Fakten, 1, 2, 3.
Müde. Du-dum-dum-dum.
Was war denn dum-dum-dum-dum?
Das ist ein Auto-Werbung. Ich weiß nicht, für welches Auto.
Dum-dum, das ist Netflix.
Dum-dum, stimmt. Nee. Dum-dum-dum-dum.
Nee, das sagt mir jetzt
BMW,
gar
nichts. BMW, glaube ich.
Das sagt mir gar nichts.
Naja.
Egal, bis Donnerstag.